Gut. Seid ihr alle fit? Ich mache das manchmal so ein Spielchen mit den Leuten, damit sie fit sind. Sowohl vom Kopf her, vor allem vom Kopf her. Das ist einmal das Wichtigste, gell? Kennt ihr das schon? Manche von euch kennen das vielleicht schon, das Topfit, oder? Kennt das schon jemand? Das macht man eigentlich so mit Leuten im Altersheim. Gell? So, dass die einfach so wieder mobil werden. Also ich mache das mal mit euch, weil das ist gar nicht so leicht. Gell? Ihr könnt es einfach mal mitmachen. Ich sage einfach mal Topfit und ihr macht einfach mit, okay? Also, Topfit, Topfit, Topfit. Top. Ja, ihr hört euch voll so an. Jetzt probiert ihr mal ein bisschen mit Elan. Also, Topfit. Top. Ja gut, das passt. Jetzt passt, super, gut. Jetzt machen wir da noch was mit. Wir machen bei Top den Daumen hoch. Und bei fit den Zeigefinger raus. Okay? Also top, fit, top. Also nicht beide. Okay? Wir wollen ja niemanden erschießen. Nur top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Also ich sehe schon in Rübgarten, ihr seid wirklich top, fit. Jetzt passt mal auf. Jetzt muss ich das Mikro kurz weglegen. Sehr talentiert, muss ich schon sagen. Aber jetzt passt auf, jetzt kommt noch ein bisschen Steigerung. Wir machen das jetzt gegen gleich. Okay? Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit, top. Also, wir fangen zusammen an. Wir fangen ganz langsam an. Das Wichtigste ist, ihr dürft nicht zu viel denken, sonst klappt das nicht. Okay? Also, ich mache es mal von der Seite, dass ihr das seht. Rechter Daumen hoch, linker Zeigefinger raus. Okay? Das ist top. Fit. Top, fit. Top, fit.
Okay, hast du schon gemerkt? Jetzt seid ihr alle voll da. Wenn es euch mal in der Schule oder sonst irgendwo langweilig werden sollte, das könnt ihr immer üben. Das ist total gut. Ist euch eigentlich bewusst, dass in 41 Tagen Weihnachten ist? Habt ihr nicht gewusst, gell? Ich musste vorher auch nachrechnen. Ich weiß nicht, was du mit Weihnachten verbindest. Wahrscheinlich, wenn du durch den Laden gehst, dann denkst du vielleicht, oh, schon wieder Weihnachten. Hat es schon jemand gedacht? Gell? Ich sehe da schon welche, die da fest im Kopf nicken. Also mir ist auch ganz viele Jahre so gegangen, oh, schon wieder Weihnachten. Jedes Mal ist man überrascht und jedes Mal ist genau das Gleiche. Aber ich muss echt sagen, seit letztem Jahr hat Weihnachten irgendwie für mich was ganz Neues, Faszinierendes bekommen. Und ich will euch mal sagen, warum das so ist. Ihr habt da nämlich was vorbereiten müssen in Bezug auf Weihnachten. Und da ist mir aufgefallen, dass im Alten Testament über 20 verschiedene Autoren was gesagt haben über das erste Kommen Jesu, also dass Jesus geboren wird. Die haben da Dinge prophezeit, also vorhergesagt. Die haben da gesagt, wo er geboren wird, wie er geboren wird und was da alles passiert und lauter solche Sachen. Und diese 20 Autoren, die haben sich ja untereinander überhaupt nicht gekannt. Die haben zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelebt, die haben ganz unterschiedliche Berufsbildungen gehabt oder Ausbildungen gehabt. Und von der ersten Prophezeiung, so im Mose irgendwo vorne, bis zur letzten Prophezeiung im Maleachi, das ist so das letzte Buch vom Alten Testament, das sind über 1100 Jahre vergangen. Das muss man sich mal vorstellen. Manche Theologen sagen, es waren genau 333 Prophezeiungen. Das weiß ich nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber es waren über 300. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann haben Mathematiker und Wissenschaftler herausgefunden, wenn nur 50 von diesen 333, nehmen wir es einfach mal so an, Prophezeiungen in einer Person erfüllt werden, das wäre von der Wahrscheinlichkeit her so hoch wie 1 zu 1125 Trillionen. Weiß jemand, wie viele Nullen eine Trillion hat? Ja, komm, ihr seid alle in der Schule. Oder viele. Wie viel hat das jetzt? 12. Gell? Aber ich habe es auch nachgeschaut. Also, von diesen 333 sind tatsächlich, als Jesus auf die Erde kam, alle 333 eingetroffen. Und die Chance, dass nur 50 von diesen
über 300 Prophezeiungen eintreffen, ist 1 zu 1125 Trillionen. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Auf der einen Seite hat es mich total begeistert, auf der anderen Seite hat es mich wirklich schockiert. Denn obwohl das alles haargenau vorhergesagt worden ist, haben die meisten Leute das damals verschlafen. Die haben sich damit befasst, vor allem auch die Juden. Die haben darüber nachgedacht, die haben das gelesen und so weiter. Und trotzdem haben sie es voll verpennt, als es tatsächlich eingetroffen ist. Selbst in der Hauptstadt damals, Jerusalem, die haben es verschlafen. Bis auf ein paar wenige Leute, die es mitbekommen haben. Und obwohl das eigentlich so genau und so detailliert von Gott vorhergesagt wurde, alles, haben es die meisten Leute verpasst. Eigentlich unglaublich und trotzdem war es so. Die Bibel spricht ja von diesem ersten Kommen Jesu, also Weihnachten in ein paar Wochen, als Retter, als Erlöser. Und die Bibel sagt auch, dass das eine gute Botschaft ist für alle Menschen. Und ich denke, gerade jetzt in der Weihnachtszeit kann man mit Menschen da wieder super ins Gespräch kommen. Worum geht es eigentlich an Weihnachten? Es ist herausfordernd, darüber zu sprechen, aber ist genial. Allerdings spricht die Bibel ja auch noch über ein zweites Kommen Jesu. Und ich bin überzeugt davon, genauso hundertprozentig wie alle Prophetien in Bezug auf das erste Kommen Jesu eingetroffen sind, werden auch alle Prophetien in Bezug auf dieses zweite Kommen Jesu eintreffen. Das sind ungefähr 110 Prophetien, die es da gibt. Und jemand hatte mal gesagt, als Jesus das erste Mal auf unsere Erde kam, waren die meisten Menschen unvorherbereitet. Obwohl doch dieses Ereignis in allen Einzelheiten im Alten Testament angekündigt war. Könnte es sein, dass sich die Geschichte wiederholen wird und viele Christen die offensichtlichen Hinweise über die Wiederkunft Jesu kaum beachten? Und als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich mal über mein eigenes Leben nachgedacht, das ist schon 2-3 Jahre jetzt her. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich bis dahin seltenst mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Theologisch schon. So, was ist die richtige Theologie oder was für verschiedene Arten von Theologie gibt es in Bezug auf die Wiederkunft Jesu? Aber das hat mit meinem Leben damals überhaupt nichts gemacht. Hat nichts verändert. Ich habe nur gedacht, ja, ich habe jetzt meine theologische Überzeugung. Aber das hat damals nichts verändert in meinem Leben. Und dann habe ich mich angefangen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet es praktisch für unseren Alltag, dass Jesus wiederkommt? Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, desto mehr hat es ein Resultat oder ein Ereignis in meinem Leben, in meinem Alltag. Und das hat mich total fasziniert. Und deswegen freue ich mich, dass ihr vielleicht nicht, aber die Verantwortlichen hier, die haben sich das Thema rausgesucht. Deswegen machen wir das jetzt diese Tage. Außerdem ist es ja ein Thema, über das in den meisten Kirchen und Gemeinden relativ wenig gesprochen und gepredigt wird. Einfach mal die Frage an dich, wer hat im letzten Vierteljahr eine Predigt gehört über das zweite Kommen Jesu? Eine. Super. Dann ist das ja genau richtige Thema für diese Woche. Perfekt. Gell, wir reden meistens über die Probleme, die wir halt jetzt im Moment haben. Und da wollen wir Lösungen drauf. Und da ist ja auch nichts falsch dran. Ist gut so. Wir leben in der Gegenwart. Wollen in der Gegenwart leben. Und deswegen dreht sich auch sehr viel um die Gegenwart. Viele Predigten drehen sich um Moralappelle. Ja, so sollte es leben und so sollte es halt nicht leben. Und das ist auch gut so. Manche Sachen. Wir sollen in der Gegenwart leben, heute. Allerdings hilft das Befassen mit dem Wiederkommen Jesu total für das Leben heute in der Gegenwart. Und das finde ich so faszinierend. Weil ohne diese Perspektive, dass Jesus tatsächlich mal wiederkommt, kann man für das Leben hier und jetzt gar nicht die richtige Perspektive haben. Und deswegen ist das so cool. Und wir wollen uns heute Abend einfach mal ein paar Dinge anschauen. Was sagt denn Gott über das zweite Kommen Jesu? Und wenn ihr Bibeln dabei habt, gell, das heißt ja sogar Bibeltage, habt ihr Bibeln dabei? Jetzt haben wir euch schon ertappt, gell? Aber das macht nichts. Also ich verzeihe euch das nochmal, aber morgen, wenn er nochmal kommt, dann bringt mal Bibel mit. Okay, ihr könnt auch schauen auf dem Smartphone. Von mir aus ist es für mich in Ordnung, wenn ihr keine anderen Sachen da anschaut nebenher. Aber ich kann euch nur Mut machen, hey, schaut mal nach. Weil das Ganze, was ich euch jetzt sage und vorlese, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist das, was Gott uns Menschen sagt in der Bibel. Und da können wir uns drauf verlassen. Das hat Hand und Fuß, genauso wie diese über 300 Prophetien, die auch alle eingetroffen sind. Und wir wollen uns mal nur drei Dinge heute Abend anschauen, in Bezug auf das zweite Kommen Jesu. Das erste nenne ich einfach mal so, dass er kommt, wird offensichtlich sein. Das heißt, es wird keiner verpassen, weder du noch ich. Und ich lese euch da mal was vor, und zwar aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, gell, ist relativ leicht zu finden, das ist so im vorderen Drittel des Neuen Testaments. Und da steht einmal drin, Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11, da hat Jesus was gesagt und dann steht, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er, Jesus, auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Und dann hört zu, was die noch sagen, diese Männer. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Total interessant. Also Jesus wurde damals aufgenommen in den Himmel und da standen zwei Engel bei den Jüngern, die das miterlebt haben, die da dabei waren, die live dabei waren. Und die haben dann zu den Jüngern gesagt, hey Freunde, genauso wie Jesus aufgenommen worden ist in den Himmel, genauso wird Jesus wiederkommen. Wir können also anhand von dieser Bibelstelle wissen, dass Jesus als wirkliche Person mit den Wolken in den Himmel aufgenommen worden ist und dass er genauso sichtbar wiederkommen wird für uns Menschen. Jetzt ist es ja so, die meisten Menschen sehen sich immer nach dem blauen Himmel. Gell? Wer von euch hat jetzt mal in den letzten paar Tagen übers Wetter gejammert? Darf ich da mal Handzeichen sehen? Aber fragen wir mal andersrum, wer hat nicht gejammert? Und das waren wenige. Also ist ganz interessant, wie viel wir uns übers Wetter Gedanken machen. Dabei können wir uns mal überlegen, hey, eigentlich ist jede Wolke am Himmel eine Erinnerung daran, dass Jesus wiederkommt. Weil Jesus wird mit den Wolken wiederkommen oder mit einer Wolke. Also wolkenloser Himmel ist einmal ganz schlecht für die Wiederkunft Jesu. Gell, das finde ich total interessant. Also wenn man sich so mit Menschen, vor allem wenn sie Urlaub haben, gell, da wollen ja die Menschen immer strahlend blauen Himmel, am besten wolkenlos und so weiter. Und wir sind da bei diesen Camps, wir machen da Sommercamps, aber wir machen auch Wintercamps. Und vor allem im Winter merkt man das oft, wenn man dann den Leuten sagt, hey Freunde, da wo wir sind in der Almhütte, da ist zwar alles trüb und so weiter, aber wenn wir mal mit den Schneeschuhen so richtig auf den Berg hochgehen, dann ist da oben strahlend blauer Himmel. Und das glauben die dir nie, die Jugendlichen, gell? Und dann motzen sie erstmal rum über das Wetter, oh, wie zäh doch das alles ist und wie trüb das alles ist und was weiß ich was alles. Und dann jammern sie mal beim Schneeschuhwandern, wenn man dann so hoch geht. Und wenn man dann über diese Wolkenschicht rüberkommt, dann sind sie auf einmal total fasziniert. Und wir sagen ihnen dann vorher immer, ihr müsst unbedingt Sonnencreme drauf machen. Weil wir werden im strahlenden Sonnenschein sein. Aber wenn du da so unten in der Nebelsuppe hockst, das glaubt dir ja keiner. Und das Interessante ist, am Anfang jammern sie darüber und dann kommst kaum mal da hoch und dann bist über den Wolken. Und die kriegen dann den ersten Sonnenbrand im Winter, dann jammern sie darüber, dass zu viel Sonne ist, dass die Sonne zu hell ist und was weiß ich was alles. Also unglaublich, wie viel wir Menschen über das Wetter jammern und drüber nachdenken. Ich habe mir angewohnt zu sagen, hey, als Christ kann ich mich über jede Wolke freuen. Weil das ist eigentlich ein Zeichen Gottes, dass Jesus wiederkommt. Total genial. Denkst mal dran in deinem Alltag. Wenn man dann mal so ins Matthäus-Evangelium schaut, da steht auch ganz arg viel drin über die Wiederkunft Jesu. Und ich lese da mal einen Vers vor aus Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Da können wir mal Folgendes lesen. Matthäus 24, Vers 30. Da steht drin, Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und mit Herrlichkeit. Also da steht drin, jeder Mensch wird es sehen, dass Jesus wiederkommt. Das ist eine ähnliche Bibelstelle. Und wenn du mitschreibst, können die meisten schreiben nicht mit, aber ja, ihr könnt euch das eh alles merken, ist mir schon klar. Du kannst dir auch mal noch merken, Offenbarung 1, Vers 7 ist auch so ein Vers. Da steht fast genau dasselbe drin, wie in Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Und in diesen beiden Bibelstellen, die belegen eindeutig, dass wenn Jesus wiederkommt, das wird total offensichtlich sein. Die Menschen werden das sehen, das wird keiner verpassen da. Allerdings finde ich die Reaktion so interessant, die wir da lesen können. Ich habe vorher gesagt, das erste Kommen Jesu, so Weihnachten, das ist eine gute Botschaft. Da haben die Menschen Grund gehabt zum Jubeln. Wisst ihr eigentlich, dass das Evangelium die einzige Botschaft ist, die für jeden Menschen gut ist? Es gibt keine Botschaft, die sonst für jeden Menschen gut ist. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, ist die einzige Botschaft, die gut ist für jeden Menschen. Okay, für uns sind manche Botschaften oft gut. Aber was das mit dem Rest der Welt macht, für die sind die oft schlecht. Okay, wenn zum Beispiel der VfB gewinnt, für die Schwaben ist das super, zumindest für manche. Aber für alle anderen, die bei der verlierenden Mannschaft die Fans waren, für die ist es eine harte Botschaft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals das erste Mal schwanger waren, meine Frau und ich. Okay, ich sage immer wir. Okay, ich habe zwar keinen dicken Bauch bekommen, aber ich habe die Nerven, die Launen ertragen müssen von meiner Frau. Also ich war da live dabei. Und als wir das erste Mal schwanger waren, wir waren da total begeistert, haben uns richtig drüber gefreut. Und dann habe ich meinen besten Freund anrufen wollen. Und mein bester Freund, die waren schon etliche Jahre länger als wir verheiratet. Und die haben sich schon viele Jahre sehnsüchtig Kinder gewünscht. Und die konnten einfach keine Kinder bekommen. Und ich weiß noch damals, als ich den Telefonhörer in die Hand genommen habe, das war schon ein paar Jahre her, da habe ich den angerufen, wir haben damals in Amerika gewohnt, meine Frau, die ist von Tennessee, gell? Von den Volunteers, das ist der Staat, wo sie herkommt. Und habe ich den angerufen, habe ihm das erzählt und dann war es erstmal ruhig am anderen Ende der Leitung. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis er das als gute Botschaft aufgenommen hat. Aber am Anfang war das total schwer für ihn. Hey, wenn du eine gute Note hast in der Schule, super für dich, aber für deinen Nebensitzer, der einen Fünfer geschrieben hat, ist auch nicht so prickelnd, gell? Das kennen wir alle. Keine Botschaft auf der Welt ist nur gut, außer dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Manche freuen sich über diese Botschaft, andere sind gleichgültig und andere lehnen sogar ab, diese Botschaft. Aber im Moment scheint es ja so, als ob das gar keine Auswirkungen hätte auf unser Leben, ob wir uns darüber freuen, dass Jesus als Retter in die Welt gekommen ist. Oder eben nicht. Bei seinem zweiten Kommen, da wird es ganz anders sein, beschreibt es die Bibel. Die einen werden sich freuen, ganz klar. Und die anderen, und da steht dieses Wort, wehklagen. Das sagt man heute nicht mehr so oft, wehklagen. Oder hast du schon mal wehgeklagt? Nicht? Okay. Also das kommt im Griechischen von diesem Wort kopto. Und da gibt es verschiedene Ausdrücke von Trauer oder Schmerz zeigen. Und dieses Wort kopto, das ist praktisch der stärkste Ausdruck von dem inneren Zustand, den man nach außen irgendwie zeigen kann. Das heißt, sich wirklich vor Trauer und Schmerz auf die Brust zu schlagen und einfach völlig fix und fertig zu sein, könnte man sagen. Und spätestens an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, dann wird jeder Mensch merken, Jesus Christus ist tatsächlich der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ein Mensch, der ohne Jesus Christus gelebt hat, der ist verloren. Und viele Menschen werden mit einem furchtbaren Schrecken und einem Schmerz anhand von dem, was die Bibel sagt, das erste Mal feststellen, dass sie ihr ganzes Leben und ihre komplette Ewigkeit einfach auf ein Fundament gebaut haben, das gerade so vor ihren Füßen einfach weggespült wurde. Für die einen wird es Grund zur Freude sein. Für die anderen ist es die schrecklichste Erkenntnis. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. In Matthäus 24, Vers 27 Da steht nochmal was drin über dieses zweite Kommen Jesu. Lese ich euch mal vor, Matthäus 24, Vers 27. Da steht drin, denn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also das zweite Kommen Jesu, das ist wie so ein, wenn ein Blitz irgendwo einschlägt. Weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, war das bei euch auch so, dass es da gewittert hat? Ja, war das bei euch auch so? Habt ihr die Blitze auch gesehen? Ja, manche? Okay, die anderen nicht. Ich bin immer wieder viel unterwegs, so auf Reisediensten. Und ich fahre viel, oder ich muss, darf, wie auch immer, muss viel Auto fahren. Und im Moment, das ist echt cool, da habe ich ein Auto, das läuft ganz gut. Und ich liebe das einfach, unökonomisch zu fahren. Und in manchen Teilen Deutschland geht es ja noch, Gott sei Dank. Gell? Und vor allem nachts, wenn nichts los ist auf der Autobahn und ich dann von irgendeinem Predigtdienst nachts noch nach Hause fahre, halt, da fahre ich halt so schnell, wie man halt fahren darf. Oder wie das Auto läuft, wie auch immer. Und neulich bin ich auch so mitten in der Nacht, bin ich nach Hause gefahren und ich kenne dann schon einigermaßen so die ganzen Strecken und ich weiß dann, okay, von dem Platz, da dauert es ungefähr noch so lang, bis ich endlich wieder zu Hause bin und bei meiner Frau ins Bett hopfen kann und meine schlafenden Kinder endlich wieder sehen kann. Gell, das ist ja das Schönste, wenn die Kinder schlafen. Und ich bin da allerdings relativ vorsichtig geworden, weil ich musste da mal eine Nachschulung machen, weil ich da geblitzt worden bin. Und deswegen schaue ich jetzt immer drauf, dass vor mir einer fährt und ich halte einen schönen Abstand, dass falls irgendwie mal was wäre, dass ich das noch sehe vorher. Und so war das eben an diesem Abend auch. Und wir sind da so relativ flott dahin gefahren und vor mir war einer, ich habe einen schönen Abstand gehalten. Und dann kam irgendwann mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung und der vor mir ist genauso weitergefahren wie ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann bin ich halt dem so hinterher gefahren und wir sind da einfach so dahin gepaced. Es war ziemlich finster und ich habe mich wirklich konzentriert, weil wir relativ schnell unterwegs waren. Und so sind wir eine ganze Weile dahin gefahren und auf einmal hat es Bing gemacht. Blitz. Und dann ist er vor mir voll in die Eisen gestiegen. Und ich habe dann Gott sei Dank noch bremsen können, mich haben sie nicht erwischt. Aber was ich da so gedacht habe, ist, der vor mir, der ist die ganze Zeit so gefahren, als ob es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe. Vielleicht hat er es übersehen, ich weiß es nicht, ich habe ja nicht mit ihm geredet. Aber der ist einfach weitergefahren, so als gäbe es das gar nicht. Und als es dann aber auf einmal geblitzt hat, da ist ihm wahrscheinlich so richtig heiß geworden. Da ist ihm wie Schuppen von Augen gefallen. Boah, da war doch was. Und weißt du, genau so wird das zweite Kommen Jesu sein. Wie so ein Blitz, sagt die Bibel. Für die einen wird es Grund zur Freude sein, weil sie merken, hey, das Ganze, die ganzen Dinge, die ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe, für die ich manchmal Gelächter geerntet habe, für das ich manchmal ausgegrenzt worden bin, wo ich belächelt worden bin und Leute gedacht haben, pff, wie kannst du heute in unserer aufgeklärten Gesellschaft noch daran glauben? Das war tatsächlich wahr. Und für die anderen wird dieser Blitz die schockierende und die ernüchternde Nachricht sein und Botschaft sein, hey, ich habe zwar mein ganzes Leben so gelebt, als gäbe es Jesus gar nicht oder als ob das nicht meine Wahrheit wäre, sondern deine Wahrheit nur wäre, aber ich bin doch verantwortlich gegenüber ihm. Also das wird offensichtlich sein, wenn Jesus wiederkommt, das wird keiner verpassen, sagt uns die Bibel. Das war mal das Erste. Das Zweite, was ich euch mal weitergeben will heute Abend ist, wann Jesus wiederkommt, weiß keiner außer einer. Kann man sich leicht merken. Keiner außer einer weiß das. Falls ihr Bibeln dabei habt, schlagt ihr mal auf Matthäus Kapitel 24, sind wir eh schon drin, gell? Steht eben einiges drin darüber, über dieses Thema. Und in Matthäus 24, Vers 42 bis 44 steht drin, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also, was Gott uns hier sagt, ist, Freunde, geht wachsam durch das Leben. Nicht abgestumpft, nicht gleichgültig, nicht abgelenkt vom Wesentlichen, sondern lebt so, als rechnet ihr damit, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Wir sollen uns nicht ablenken lassen. Und weißt du, ich glaube, das ist eins der schwierigsten Zeitalter der ganzen Geschichte in Bezug auf das Thema Ablenkung. Ich würde wirklich behaupten, es gab noch nie eine Zeit in der ganzen Geschichte, wo es so viel Ablenkung gab und so leicht war, abgelenkt zu sein von dem, was wirklich zählt im Leben, wie heute. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich beneide euch Jungen, ich bin ja schon 38, gell? Schon halb tot aus eurer Sicht, aber ich beneide euch Jungen nicht in dem Umfeld, in dem ihr aufwachst. Das ist wirklich sehr herausfordernd. Schon für mich. Aber ich bin ja zumindest noch ohne Smartphone aufgewachsen. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber das gab es da gar nicht, als ich so alt war wie ihr. Für euch ist es was ganz anderes. Überall kannst du abgelenkt werden. Allerdings sagt die Bibel, wir sollen uns nicht ablenken lassen, weil das Kommen von Jesus Christus, das Zweite, das wird total unerwartet sein. Ich finde es so interessant, gell? Da sind ja lauter so Konjunktive drin. Da sagt die Bibel, wenn der Hausherr gewusst hätte, er hat aber nicht, Pech gehabt. Vielleicht kennst du das Sprichwort, wenn das Wörtchen wenn ich wäre, wäre mein Vater Millionär. Okay, vielleicht hast du es auch schon mal gedacht. Aber es ist halt nicht so. Deswegen ist nicht so viel Kohle da. Ich werde es nie vergessen, bei dem Jugendlichen, den wir da so haben, da haben manche richtig viel Blödsinn schon gemacht im Leben. Und gerade so im vergangenen Sommer oder Anfang September hatte ich so eine Gruppe, das waren straffällige Jugendliche. Und da saßen wir so am Lagerfeuer und haben so ein bisschen übers Leben geredet. Und der eine, der hatte wirklich schon richtig viel Blödsinn gemacht in seinem Leben. Und irgendwann hat er dann gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass das solche Konsequenzen hat für mein ganzes Leben, dann hätte ich das nicht gemacht. Hat er aber nicht. Hat ihm vielleicht keiner gesagt. Oder er hat einfach nicht drüber nachgedacht. Weißt du, Gelegenheit fürs Wenn und fürs Herumargumentieren, das wird es dann nicht mehr geben, wenn Jesus wiederkommt. Und in Vers 36, da steht nochmal drin, lese ich euch auch noch vor, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn selbst, sondern der Vater allein. Also von dem Moment, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt auf die Erde, sagt uns die Bibel schwarz auf weiß, das weiß niemand. Weder die Engel, noch Jesus selber, es weiß nur der Vater selber. Und ich finde es so interessant, wir Christen, wir sind oft unglaublich gut darin zu diskutieren. Und früher im Judentum war das normal zu diskutieren. Du hast immer rumgestritten über Glaubensfragen. Und die haben sich dann nicht gleich getrennt, wenn die mal unterschiedliche Meinungen hatten. Aber bei uns Christen ist es ja mittlerweile so, in unserer westlichen Gesellschaft, wenn wir zwei unterschiedliche theologische Verständnisse haben von einer Sache, dann streiten wir uns ein bisschen und dann trennen wir uns. Weil da können wir nicht mehr gemeinsam weitermachen. Und weißt du, ich sage nicht, dass das einfach sinnlos ist und nutzlos ist, über theologische Fragen zu diskutieren und zu streiten. Es ist wichtig zu wissen, warum glaube ich denn, was ich glaube. Aber gerade in Bezug auf dieses Thema Jesus kommt wieder, da gibt es unterschiedliche theologische Ansichten. Und alle von diesen Ansichten können ihre Ansicht sehr, sehr gut mit Bibelversen belegen. Es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, letztendlich müssen wir Menschen einfach zugeben, wir wissen es nicht. Es weiß nur einer. Gott allein weiß, wann Jesus wiederkommt. Um mal so einen Vergleich herzunehmen, wie dieses Kommen Jesu passiert, ist ein Vergleich, den ich nehme ich immer wieder. Wir waren jetzt da März, waren wir mit einer Gruppe auch in den Bergen. Da zeigen wir euch morgen mal so ein Video, was wir da im Winter machen mit so Jugendlichen. Und was da immer wieder mal vorkommt in den Bergen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder miterlebt, gibt es coole YouTube-Videos drüber, wenn so Lawine abgeht. Habt ihr das schon mal gesehen? War schon mal jemand drin in einer? Wahrscheinlich nicht, gell? Vor ein paar Jahren ist mein bester Freund da drin gestorben, in so einer Lawine. Und wie das normalerweise passiert ist, da gibt es irgendwo unter der Schneeschicht oder unter den verschiedenen Schneeschichten gibt es irgendwo so eine Gleitschicht, nennt man das. Das ist wie so eine Eisschicht, kann das sein. Und dann liegt da wieder neuer Schnee drauf. Und wenn das dann so liegt, dann bleibt es meistens liegen und dann kommt da immer mehr Spannung drauf. Und manchmal löst sich das von selber aus und das nennt man dann Schneebrett. Da gibt es so eine Abrisskante und dann rutscht so ein ganzer Hang einfach runter. Und oft passiert es auch, wenn irgendwie ein Skifahrer oder Snowboardfahrer oder ein Mensch da reinkommt in das Gelände. Dann löst sich die Spannung und dann rutscht auf einmal so ein ganzer Hang rutscht auf einmal runter. Und in der Ausbildung, also ihr habt da so verschiedene Ausbildungen dazu gemacht mit so Bergzeugs und Rettungszeugs, dann lernt man, was man machen kann und machen soll, wenn man in so eine Lawine reinkommt, in so ein Schneebrett. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt es ja mittlerweile gutes Equipment, also Ausrüstung auch dafür. Aber was die zum Beispiel sagen, ist ja ganz wichtig, ist Schwimmbewegungen zu machen, damit man oben bleibt und nicht irgendwie reingezogen wird. Es ist auch ganz arg wichtig, die Skistecken nicht in die Schlaufen reinzugehen, wie man das sonst so im Skiunterricht lernt auf der Piste, sondern die Skistecken einfach so zu haben in der Hand, ohne die Schlaufen drin, dass wenn du in eine Lawine reinkommst, dass die Skistecken dich nicht reinziehen in die Lawine, sondern du die sofort loslassen kannst. Was sie auch sagen ist, du musst sofort, sobald du merkst, du wirst da verschüttet, so eine Atemhöhle machen vom Mund mit den Händen, damit du noch einen kleinen Hohlraum hast, unterm Schnee zu atmen. Das erhöht die Chance darauf, dass du länger überlebst im Schnee. Und ich finde es total gut, diese ganzen Ratschläge und so weiter. Aber Fakt ist ganz einfach, wenn sich so ein Schneebrett löst und du dabei bist, hast du relativ wenig Chancen, irgendwas zu tun. Weil so ein Schneebrett ist von 0 auf 50 km/h innerhalb von einer Sekunde. Das ist schneller als die Erzanziehungskraft und zwar deswegen, weil da Spannung drauf ist. Das löst sich praktisch wie so ein Katapult und dann schießt das Ding los. Man könnte es vergleichen mit einem Wohnzimmerteppich, auf dem du stehst und du unterhältst dich gerade angeregt mit irgendjemand und bist total konzentriert auf die Person und ich laufe da einfach so ganz leise und heimlich rein und ich schaue so, wie ihr zwei ins Gespräch verwickelt seid und dann nehme ich den Teppich und ich ziehe einfach mal so richtig feste an dem Teppich. Was meinst du, was mit dir passiert? Haha. Meinst du, schaffe ich? Nun, ich würde sagen, zu 99,999% wird es dich einfach auf die Schnauze hauen. Ganz egal, wie fit du bist und wie trainiert du bist. Wenn du nicht darauf vorbereitet bist, hast du da eigentlich keine Chance. Da wird es einfach die Füße wegziehen. Und genauso ist es mit einer Lawine, völlig unerwartet. Und genauso beschreibt die Bibel das zweite Kommen Jesu. Es ist unerwartet. Und deswegen ist Wachsamkeit anhand von dem, was Gott uns da sagt, eine absolute Notwendigkeit. Denn wenn man nicht wachsam ist, nicht damit rechnet, sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird man automatisch träge. Und dann zieht es einem einfach den Teppich weg unter den Füßen. Wir als westliche Christen, wir bedauern ja oft die Christen, die verfolgt werden in irgendwelchen Ländern wie Indien oder China und so weiter. Aber weißt du was? Die verfolgten Christen, die beten für uns hier. Wahrscheinlich mehr als wir für die. Und die beten für uns, die sagen, wir sind zwar die verfolgte Kirche, aber ihr seid die verführte Kirche. Ihr seid Menschen, Kinder Gottes, die so viel Ablenkung haben, dass es unglaublich schwer ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und deswegen beten wir dafür, dass Gott nochmal Erweckung schenkt und ihr da standhaft bleiben könnt und euch auf das konzentrieren könnt, was wirklich zählt im Leben. Jesus kommt wieder, aber völlig unerwartet. Und dann noch ein letztes. Also Jesus kommt wieder, er kommt offensichtlich, das war das Erste. Jesus kommt wieder, es wird völlig unerwartet passieren. Und noch ein letztes. Jesus kommt wieder und zwar kommt er bald wieder. Lest euch da mal einen Vers vor aus dem letzten Buch der Bibel. Das ist die Offenbarung. Und ganz hinten in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20 und 21, da steht einmal drin, Offenbarung 22, Vers 20 und 21, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Und dann steht noch drin, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Also Jesus Christus sagt selber in der Bibel, ich komme bald. Super Sache, oder? Das war jetzt schon über 2000 Jahre her. Oder ungefähr 2000 Jahre her, seitdem Jesus das gesagt hat und er ist immer noch nicht gekommen. Was machen wir jetzt da damit? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass die Zeitrechnung Gottes ganz anders ist als unsere. Wir leben ja in Raum und Zeit. Bei Gott gibt's das nicht. Einfach mal so eine kleine Vorstellung davon. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Bibel kennt, aber kennt ihr das Buch Daniel? Kennt ihr, oder? Da ist ja ein Engel dem Daniel erschienen. Wie lange hat es gedauert, bis der Engel aus der Ewigkeit in Raum und Zeit gekommen ist zum Daniel? Wie lange hat es gedauert? Was würdet ihr sagen? Was würdest du sagen? Es steht drin, gell, der ist verhindert worden von dem Prinz von Persien und so weiter. Aber von dem Moment, wo er aus der Ewigkeit in die Zeit gekommen ist, das war eigentlich nur, wie du sagst, ein Augenblick. Ein Flügelschlag, könnte man auch sagen. Jetzt ist ja der Maria auch ein Engel erschienen. Das war aber ein paar hundert Jahre später. Wie lang war das? Von der Ewigkeit bis zu dem Moment hin. Schwierige Frage, oder? Genau, war auch ein Flügelschlag. Ewigkeit gibt's keine Zeit. Wenn dir heute ein Engel erscheinen würde, wie lange würde das dauern von der Ewigkeit zu dir? Ein Augenblick, ein Flügelschlag, könnte man sagen. Das ist immer genau gleich aus der Ewigkeit. Und das ist was, das übersteigt einfach unser Verständnis. Gott ist außer Raum und Zeit. Für uns spielt ja Zeit eine extrem große Rolle. Um 8 ist einfach angefangen worden, egal ob du da warst oder nicht, weil 8 steht auf dem Zettel drauf. Und so ist es bei allem. Die Schule fängt auch um eine gewisse Zeit an. Kannst du nicht sagen, ja, irgendwann wird halt die Schule beginnen. Wir haben alles, alles bei uns ist getaktet, vor allem wir Deutschen, wir sind da super gut drin. Und es ist vielleicht manchmal frustrierend in Bezug auf Gott, aber das ist auch ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Nicht das zu verstehen, weil das können wir nicht verstehen, aber das zumindest dankbar anzunehmen, dass Gott ganz anders ist als wir Menschen. Der Mose hat es mal versucht, das auszudrücken, wie groß der Unterschied ist mit diesem Ich komme bald. Ich lese euch da mal was vor, und zwar aus dem Psalm 90. Das ist ein Psalm, den hat der Mose geschrieben. Und im Psalm 90, Vers 4, da können wir mal Folgendes lesen. Psalm 90, Vers 4, da steht drin, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Also der Mose versucht hier einen Vergleich darzustellen in Bezug auf Zeit. Und er sagt, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Das heißt, als Jesus gesagt hat, ich komme bald in der Offenbarung, war das für Gott, anhand von dem, was Mose gesagt hat, erst 2 Tage her. 2000 Jahre ungefähr. Und das, was der Mose gesagt hat, das war ja auch nur ein Vergleich, um das irgendwie mal greifbar oder verständlich zu machen für uns Menschen. Das ist natürlich noch viel, viel extremer, das Ganze. Aber das soll uns einfach helfen, überhaupt einmal dafür sensibilisiert zu werden, wenn Jesus sagt, ich komme bald. Das kann alles Mögliche heißen. In Bezug auf Zeit, in der du und ich leben. Aber wir kennen das aus unserem Alltag, wie schwer uns das fällt. Das mit Zeit. Im praktischen Alltag sieht es vielleicht so aus, und das kennst du vielleicht. Du betest für irgendwas oder für irgendjemand ganz ernsthaft. Zum Beispiel, wenn jemand krank geworden ist. Oder wenn du irgendein Problem hast. Oder wenn du einen Freund hast, der Jesus noch nicht kennt. Dann betest du und du denkst, boah, das ist jetzt so wichtig, dass Gott dieses Gebet erhört. Und du betest und es passiert einfach nichts. Und dann fängst du an zu zweifeln. Ja, habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder bete ich falsch? Oder hört mich Gott überhaupt? Oder vielleicht denkst du irgendwann auch mal, ja, gibt es Gott eigentlich überhaupt? Ich spüre nichts von Gott, sagt man heutzutage so oft. Ich merke nichts von Gott. Aber weißt du, ich kann dir sagen, Gott hört dich. Gott gibt's, hundertprozentig. Ob du falsch betest, keine Ahnung, aber ich würde sagen, lieber irgendwas beten, wie gar nicht beten. Hast du was falsch gemacht? Das weiß ich auch nicht. Aber falls ja und du betest, wird Gott dir das zeigen, ganz sicher. Aber letztendlich brauchen wir uns nicht verrückt machen. Wir müssen lediglich lernen, dass Gott im wahrsten Sinn des Wortes alle Zeit der Welt hat. Und damit tun wir uns schwer. Da gab es so einen, oder den gibt es immer noch, aber der ist schon relativ alt, noch älter als ich, der Arno Backhaus, weiß nicht, ob den von euch jemand noch kennt, der hat da immer so provokative Aufkleber gemacht und so Aktionen auf der Straße und so weiter. Und der hatte mal gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Das ist zwar nicht arg hilfreich, wenn du in so einer Situation drin steckst, aber trotzdem ist es wahr. Weißt du, dass Jesus wiederkommt, das ist ganz klar und sicher anhand der Bibel. Was dieses bald heißt, da zerbrechen sich viele Christen den Kopf drüber. Aber letztendlich weiß es keiner ganz genau. Aber sein Kommen, das wird offensichtlich sein. Kein Mensch wird es verpassen. Und sein Kommen wird unerwartet sein. Sicher ist auch, dass du und ich heute circa 2000 Jahre näher dran sind, als die, die das damals aufgeschrieben haben, dass er bald kommt. Und weißt du was, darüber freue ich mich. Ich freue mich darauf, wenn Jesus wiederkommt. Und ich will mein Leben hier auf der Erde nutzen, um Menschen einzuladen zu Jesus. Damit sie die Ewigkeit auch mit Jesus verbringen können. Jetzt bete ich noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir einfach so sehr, dass du ein Gott bist, mit dem wir rechnen können in unserem Alltag. Du bist nicht nur ein Mythos oder irgend so ein alter Mann mit einem Bart irgendwo weit weg von uns. Nein, du bist bereit gewesen, auf diese Welt zu kommen. Du bist bereit, in unser Leben hineinzukommen. Und ich will dir danken dafür, himmlischer Vater, dass dein Sohn Jesus Christus wiederkommt. Und ich danke dir dafür, dass wir als Kinder Gottes diese Gewissheit haben dürfen und will beten davon, dass wir ergriffen werden in unserem Herzen von dieser Realität und dass wir unser Leben einfach dem anpassen und mit dieser großen und weiten Perspektive durch den Alltag gehen. Wir danken dir einfach für die Freiheit, die wir bis jetzt noch in Deutschland haben, über solche Themen zu reden, die Bibel zu lesen und uns so öffentlich zu treffen, wie wir es hier tun. Jesus, wir bitten dich um deinen Segen in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.